Die Union verbrennt hinter ihrer Brandmauer. Die Union muss auch mit der AfD sprechen. Da gibt's gar keine Diskussion.
Michael Kretzer, er ist Geschäftsführer, Unternehmer von Max Pharma GmbH.
Für manche Firmen heißt es Insolvenz. Wir haben in diesem Jahr keine Gewinne.
Mittelstandsunionsmitglied, Vorstandsmitglied, CSU-Mitglied bzw. Ex-Mitglied seit ein paar Wochen.
Die CSU benutzt die Mittelstandsunion als Feigenblatt. Ich sehe die CSU halt als ein UFO, das relativ abgeschlossen ist und die Mitglieder relativ wenig Durchdringungskraft haben.
Woher kommt dieses Umschwenken?
Ich würde mal sagen, unser Parteivorsitzender ist ein politischer Ventilator. Man weiß nie, wo das Blatt gerade steht.
Herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie kam es dazu, dass Sie als Mitglied im Vorstand, also Sie waren auch im Landesvorstand, jetzt ausgetreten sind?
Ja, die Summe der Wirtschaftspolitik hat mich eigentlich dazu getrieben. Die Dinge, die sich nicht verändern lassen innerhalb der CSU, sie ist insgesamt eine sehr verschlossene Partei, sie ist diskussionsarm. Die Teilhabe an der politischen Meinungsbildung ist sehr übersichtlich. Und ich habe von 2008 bis vor einer Woche versucht, hier auch Punkte zu setzen, vor allen Dingen Punkte der Vernunft. Und es ist jetzt einfach mal der Punkt gekommen, wo man sagt, jetzt ist vorbei, es wird nicht funktionieren, es wird auch nicht klappen.
Was war der Punkt? Was war der Auslöser?
Das sind verschiedene Auslöser. Das sind also das Thema der Teilhabe, der Unterstützung. Es ist das, was man sieht, dass es meistens ums Mandat geht. Die Mandatsträger versuchen, ihre Position abzusichern, aber nicht in den Themen nach vorne zu gehen. Sachproblematik, mein Schwerpunkt ist Gesundheitspolitik und da wiederum die Versorgungssicherheit der Bevölkerung ist ein Anliegen von mir. Aufgrund meiner Arbeit habe ich gewisse oder auch sehr tiefe Einblicke weltweit und versuche, dieses Wissen und auch dieses Können einzubringen. Und das war halt nicht machbar. Und faktisch ist es quasi sozusagen die letzten Tropfen, das waren die 1.000 Euro, die Party, Friedrich Merz will eine Party machen, Entlastung für die Bevölkerung und sagt, also wir Unternehmer sollen die Party bezahlen. Und entschieden auch von der CSU, von Herrn Söder, er hat quasi dem ganzen, ich sag mal schon zum Teil Enteignungsthematik zugestimmt, um dann im Bundesrat wieder dagegen zu stimmen. Also das heißt, es gibt überhaupt gar keine Zielorientierung, man kann sich auch an gar nichts orientieren. Und dann auch die Nicht-Einbindung von Erkenntnissen, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also die IPCC, die Studie RCP 8.5, wurde zurückgezogen. Das heißt, die Klimaszenarien von 3 bis 5 Grad existieren nicht mehr. Und jegliche Diskussion darüber wird nicht geführt.
Aber wie ist es in der Union selber? Sind Sie da alleine oder haben Sie da schon gewisse Unmut, den Sie spüren unter den Mitgliedern? Wie ist die Stimmung?
Na, ich würde sagen, grottenschlecht. Es gibt also bei der Mittelstandsunion in dem Wirtschaftsteil und wenn ich mit meinen Kollegen von der CDU, MIT, spreche, sind die zutiefst unzufrieden, weil natürlich die wirtschaftliche Basis uns zerbricht. Also das sehe ich ja selber am Unternehmen. Meine Kosten steigen immer weiter und das ist bedingt einmal oder in der Hauptsache durch die CO2-Besteuerung, weil die schlägt sich ja überall nieder, ob das jetzt beim Heizen in dem Unternehmen ist oder die Logistikkosten dann ist. Dann haben wir natürlich dadurch getriebene Inflation. Die muss ich dann wiederum ausgleichen durch höhere Löhne. Aber die höheren Löhne heißen auch mehr Sozialabgaben und gleichzeitig steigt aber auch der Prozentsatz der Sozialabgaben weiter. Das heißt, wir sind in einer Situation der galoppierenden Kostensteigerung, ohne die Einnahmenseite zu verbessern. Und für manche Firmen heißt es Insolvenz. Bei uns ist es genauso der Einschlag. Also wir haben in diesem Jahr keine Gewinne, wir sagen mal eine rote Null, schaffen wir. Ich hoffe mal, dass wir bis zum Ende des Jahres eine schwarze Null hinbekommen. Aber die Rahmenbedingungen werden kontinuierlich schlechter.
Wie war die Reaktion innerhalb der Wirtschaftsunion, der Mittelstandsunion so? Und wie hat auch der Vorstand oder die anderen Vorstandsmitglieder reagiert?
Nun, also die CSU hat erstmal eine Eingangsbestätigung meines Rücktritts geschickt und das war dann sehr, sehr übersichtlich. Ich würde sagen, die CSU war relativ froh, dass sie jetzt einen weniger haben. Lokal gab es dann einige
Reaktionen. Wieso war man froh?
Naja, ich sitze hier bei Ihnen nicht, weil ich zu schüchtern bin, meine Meinung zu sagen, sondern ich war immer sehr klarsichtig. Ich habe meine Meinung vertreten und bin auch nicht davon abgewichen. Wenn ich eine Überzeugung habe, dann bleibe ich auch dabei mit dieser Überzeugung. Sie kann auch natürlich mal falsch sein, aber zumindest lasse ich mich von Argumenten dann führen. Aber ansonsten relativ ruhig, übersichtlich. Anders war es, und das war auch überraschend für mich, dass dann Carsten Linnemann letzte Woche angerufen hat. Er war dann von meinem Schreiben wohl etwas bewegt, weil ich natürlich auch kein Freund von aggressiven Dingen bin, aber natürlich von klaren, pointierten Themen und Sachthemen. Und dann haben wir auch miteinander gesprochen, den ich persönlich sehr schätze. Also Carsten Linnemann, dem nehme ich das ab. Die Politik, die er gerade macht, ist, glaube ich, eine fremdgesteuerte. Das ist er nicht, aus meiner Sichtweise. Aber er ist ein Teil des Ganzen und er muss halt entscheiden, auf welche Seite er geht.
Und konnte er Sie nicht überzeugen zu bleiben?
Er hat das erwähnt, ob ich nicht bleiben könnte, weil ja die Bundesregierung ja noch Reformpakete macht. Wobei wir die Situation in Deutschland haben, dass wir brauchen keine Reformen mehr. Der Zug ist abgefahren, ob jetzt Gesundheit, Rente oder was auch immer. Das sind aus meiner Sicht in der Zwischenzeit hilflose Gesten, etwas zu reparieren, was im Grundsatz nicht mehr funktioniert. Also wir brauchen eher eine Runderneuerung, also keine Renovierung des Gebäudes Deutschlands, sondern eine Sanierung des Gebäudes Deutschlands. Wir müssen überlegen, wer wir sind, was wir sind. Ich mache das immer fest, wenn ich in der Welt unterwegs bin, außerhalb der Europäischen Union auch, schaue ich nach Deutschland. Und Deutschland versucht, Probleme zu lösen, die der Rest der Erde gar nicht hat.
Das wären?
Also das ist in erster Linie natürlich die Klimapolitik. Wir versuchen, ein Klima zu retten, was nicht rettbar ist. Auch die IPCC sagt, es wird so nie kommen. Ich weiß gar nicht, was wir tun. Ich weiß nur, dass die Wirtschaft, die Industrie, die Menschen unter dieser Politik leiden. Und die Union ist nicht in der Lage, auf Veränderungen, die da stattgefunden haben, zu reagieren. Und es muss eine Positionierung stattfinden, und zwar relativ klar und eindeutig, an dem man sich ausrichten kann. Und da würde ich klar sagen, Ende der Klimapolitik, klare Positionierung für die Wirtschaft, und zwar auch dafür, dass die soziale Frage im Auge bleibt. Also ich bin jetzt Unternehmer, werde natürlich auch durchkommen. Also,
Sie haben gesagt, der Unmut ist groß in der Mittelstandsunion. Sind Sie aber jetzt der Einzige, der ausgetreten ist?
Also lokal nein. Ich bin da nicht alleine lokal. Bayernweit würde ich sagen, ist es übersichtlich. Also die mit mir auch den Unmut geäußert haben, ich bin ja da nicht alleine. Und es gibt auch andere, die Klartext reden. Aber Ihnen fehlt sozusagen ein bisschen das kämpferische Gehen, zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Also wie will ich das beschreiben? Die CSU benutzt die Mittelstandsunion als Feigenblatt, Wir sind ein politisches Abklingbecken für hyperaktive Unternehmer. Das heißt, man lässt uns in dieser Gruppe spielen. Wir dürfen Papiere schreiben und dürfen die auch gerne dann zum Vorsitzenden bringen, der sie dann sieht. Aber umsetzen würde ich sagen, nein. Also praktisches Beispiel, wir hatten im Landesvorstand eine Landesvorstandssitzung in Erlangen bei der Firma Framatom, ehemals Siemens Atom, und Geschäftsführer und technischer Direktor hat uns zum Thema Atomkraft informiert, also das heißt die technischen Dinge, die Rahmenbedingungen zu den Atomkraftwerken, die sie gebaut haben, wie ist da der Zustand, wie kommt man wieder zurück. Also alles, was wir in Erlangen erfahren haben, war das Gegenteil von dem, was wir in der veröffentlichten Meinung zu hören bekommen. Daraufhin haben wir als Gruppe dann das Thema Atomkraft positioniert innerhalb der CSU. Markus Söder hat es auch zum Bundestagswahlkampf aufgenommen, die Atomkraft, um dann nach der Wahl die Sprengung der Kühltürme mit zuzulassen.
Aber wie kommt das? Woher kommt dieses Umschwenken? Sie haben den Blick drauf von innen jetzt, auf Söder. Wie kann es passieren, dass so ein Mann so umschwenkt nach der Wahl?
Ich würde mal sagen, unser Parteivorsitzender ist ein politischer Ventilator. Man weiß nie, wo das Blatt gerade steht. Also man kann nicht folgen. Also es ist einmal, wird der Baum umarmt, dann wird gerne dann mal die AfD rechts überholt oder was auch immer ist angesagt. Also es gibt keine fixe Positionierung, sondern er arbeitet opportunistisch oder das, was er glaubt, was jetzt en vogue ist, wird gemacht. Und das ist aber keine Partei für mich. Eine Partei hat eine Position, an die kann ich mich anschließen und kann sagen ja und kann diese Position verbessern durch mein Mitwirken und alle Mitglieder. Aber wir sind ja degradiert worden zu Klakören. Mhm. Wir dürfen applaudieren, wir dürfen gerne zustimmen, aber wir dürfen nicht Nein sagen. Und im letzten Jahr nach der Bundestagswahl hatte ich ja schon einmal die kleine Ungnade erfahren. Ich hatte ein Interview der Frankenpost in Hof, Oberfranken, gesagt, dass der Herr Söder grüner ist als die Grünen. Und
wie wurde es aufgenommen?
Also es hat einmal ein Freund von ihm, auch ehemals Oberbürgermeister in Hof, ist mal ausgetreten aus der Mittelstandsunion direkt. Also das muss ich ja auch positiv anmerken, also mit direktem Gespräch auch. Und das kann ich auch verstehen. Die zwei haben zusammen studiert, da gibt es auch persönliches Verhältnis und da fühlt es sich dann getroffen. Und habe dann auch erfahren, dass München sich das gemerkt hat. Naja, gemerkt vielleicht, aber nicht verstanden. Also das ist ein Thema. Und ich sehe die CSU halt als ein UFO, ein politisches UFO, das relativ abgeschlossen ist und die Mitglieder relativ wenig Durchdringungskraft haben. Egal, wie sie an der Position ist. Und die, die Ja sagen, die haben eine stabilere Position. Und die, die eben Nein sagen, die der Weg müsste anders sein, die haben es etwas schwerer.
Aber trotzdem scheitert man an Problemlösungen scheinbar. Sonst würden sie ja nicht austreten.
Ja, es ist aus meiner Sicht und meine Bewertung sinnbefreit, da teilzunehmen, weil die Mitgliedschaft dokumentiert eine Zustimmung, die ich nicht habe. Ich lehne die Politik ab, habe keine Chance, Dinge zu verändern.
Und was wollen Sie denn verändern? Was läuft schief?
Also in erster Linie ganz klar die Klimapolitik und die CO2-Besteuerung. Die ist die Mutter der gesamten Wirtschaftsprobleme. Also man spricht von Strompreise zu reduzieren. Ja, aber wer verursacht denn die Strompreise? Das ist doch die Steuerbelastung. Man will die Benzinpreise und Dieselpreise senken, sagen die sind so. Ja, wer macht 60% der Kosten? Das sind die Steuerbelastungen. Wir reden immer um das Problem herum und wir tun nie adressieren, was ist die Ursache? Ursache und Wirkung. Wenn wir hatten jetzt notfallmäßig wegen Hormuz hatten wir 5000 Liter in der Firma Öl dazugekauft. Nun, da waren 937 Euro CO2-Besteuerung extra ausgewiesen. Das sind, ich sag mal, fast 1000 Euro etwas, was gar keine Wirkung erzielt. Das mir dann aber wiederum Kapital entzieht für Investitionen. Also das ist ja, und wir sind ja noch nicht mal ein energieintensives Unternehmen. Ich denke immer, ja, wie geht's denn denen, die viel Energie brauchen? Und wir denken viel zu wenig an alle, sondern alle denken immer nur an sich und meinen, sie kommen davon. Aber wenn mein Umfeld herum zerbricht, dann ist ja mein, ich sag mal, Luxusstand dann auch nicht mehr schön. Also wir haben eine soziale Frage hier ganz intensiv und die Klimapolitik verursacht eine Verarmung auch in der Bevölkerung. Mhm. Und dadurch wird auch der Unmut in der Breite größer, dadurch wird natürlich auch der Extremismus größer. Also die Politik, woran ich mich erinnern kann, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, die waren in der Mitte, einen Ausgleich zu finden, einen Ausgleich zwischen links und rechts, zwischen arm und reich, dass man eine Gesellschaft hat, die miteinander ist. Was wir finden, sind Ich-Nicker. Ich. Und sieht nicht, dass durch das absolute Ich wir alle gemeinsam verlieren. Jeder versucht, sich einen kleinen Vorteil zu erhaschen, ohne zu merken, dass wir gemeinsam verlieren. Also wenn wir das jetzt mal zurückgehen, jetzt bei der CSU, ist es halt das Thema Mandat. Und wenn ich dann gucke, dann sage ich, naja, es ist ein Mandatsjagdverein. Mhm. Aber ich bin nicht dafür zuständig. Ich bin Bürger dieses Landes und ich trage auch eine Verantwortung für mein Handeln. Und ich kann diese Verantwortung nicht mehr tragen. Und ich dokumentiere auch mit meinem Austritt, dass ich nicht einverstanden bin. Und ein König ohne ein Volk hat auch keine Macht. Und je weniger Volk ein König hat, desto machtloser wird er. Die Wahlen in Bayern haben gezeigt, die Kommunalwahlen, dass der König an seinem Nimbus verliert. Manfred Weber mit seinem Pfingstbrief hat es mal verschriftlicht. Theo Weigel hat ihm dann ist dann zur Seite gesprungen und war dann quasi genau in der Zeit, wo ich diese Kritik und das Ganze gemacht habe, ist quasi von der anderen Seite unerwartet Schützenhilfe gekommen. Also der Pfingstbrief ist ja im Prinzip die Schützenhilfe für meinen Austritt und meinem Schreiben.
Hat das was bewirkt in der Partei?
Das kann ich nicht sagen. Also ich persönlich schätze ich mal, dass es halt dann also die ein weiteres Zusammenrücken des Kerns gibt. Also wir da drin und die da draußen. Also ich glaube nicht, dass es zu einer Öffnung oder Dialogfähigkeit ist. Jeder Mensch ist, wie er ist. Also auch unser Parteivorsitzender oder mein ehemaliger Markus Söder hat eine bestimmte Persönlichkeit, so wie Franz Josef Strauß auch seine Persönlichkeit hatte. Und die wird man nicht ändern können. Und deswegen sehe ich auch keine Veränderung. Oder aber die Partei verändert dann ihren Parteivorsitzenden und bringt eine neue Kultur rein. Dann kann sich was verändern. Mein Austritt wird wahrscheinlich außerhalb der CSU zum Nachdenken führen. Werde wahrscheinlich auch mehr Menschen zum Nachdenken bringen, sozusagen die einfachen Mitglieder werden wahrscheinlich dann auch andere noch mit austreten, mhm. weil die natürlich auch sagen, ja Mensch, wie geht es? Also und sehen das selber. Also ich habe einen Kollegen im Landesvorstand, der ist spezialisiert auf Kirchenfensterrestaurierung, also eine seltene Fähigkeit, handwerkliche Fähigkeit. Und ihm wird quasi die Arbeitsfähigkeit genommen, indem die Europäische Union Bleiarbeiten oder Benutzen verbietet. Er sagte, naja, in 30 Jahren fangen dann an, unsere Kirchen zu zerfallen. Das ist natürlich schon ein gesellschaftliches Thema. Ich verbiete Blei und dann kann ich aber auf der anderen Seite die Kirchen nicht mehr restaurieren. Das ist natürlich unsere Identität in Europa, also die christlich-abendländische Kultur. Wenn wir die, sage ich mal, mit solchen Maßnahmen das belasten, man kann natürlich wahrscheinlich andere Materialien nehmen oder auch nicht. Auf jeden Fall.
Ja. Sie sind ja aber auch aus der Gesundheitsbranche. Was ist da Ihrer Meinung nach nicht im Lot? Was läuft schief?
Oh je.
Großes Kapitel, oder?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das wahrscheinlich auch die Verantwortlichen zu wenig erkennen. In meinem Leben, meine berufliche Laufbahn hat ja in der Klinik begonnen. Also ich bin ja Krankenpfleger, hatte ja auch mein Staatsexamen auf der Intensivstation gemacht, war in der Notaufnahme, in der Neurochirurgie auch tätig, ehrenamtlich im Rettungsdienst und bin dann gewechselt, die nächste Ausbildung Pharma, war dann in der Pharmaindustrie in allen Positionen, innen, außen, jetzt ja Geschäftsführer, Biotechnologie, die Pharmasozialisierung, die große, die war mit einem amerikanischen Biotech-Unternehmen, was wirklich ganz toll war. Also die Zusammenarbeit mit Amerikanern war immer vortrefflich, positiv, konstruktiv, muss ich dazu sagen. Und woran leiden wir denn? Und ich sag mal, der Patient ist multibel erkrankt. Also wir werden mit einer singulären Maßnahme keine Rettung hinbekommen. Ich würde sagen, erstmal zurück zu Bismarck, back to the roots. Also wir müssen
so weit, ja.
Wir müssen so weit zurück, wir müssen aufs Wesentliche uns beschränken.
Das heißt?
Das heißt, wir machen viele, was hart ist. Also wenn ich Gesundheitsminister wäre, wäre ich wahrscheinlich der unbeliebteste Gesundheitsminister aller Zeiten, weil alles Themen wie Befindlichkeitsstörungen müssen wir wegtun. Auch die Ausgaben, ich sag mal, Thema Kind ist krank, die Mutter muss zu Hause sein, da müssen wir auch natürlich Lohnersatzleistungen das Thema angehen. Wir müssen angehen, ob Menschen, die von außen kommen, 100% von allem haben müssen, sondern ebenfalls back to the roots, also das Essentielle. Also Themen wie Blinddarm ist entzündet, muss operiert werden, na selbstverständlich. Unfälle müssen gemacht werden. Aber die Frage stellt sich, wenn ich einen herzchirurgischen OP bei einem Kind brauche, den werde ich ja schaffen, aber die Intensivplätze werden ja von den Krankenkassen fixiert. Das heißt, wie viele Kinder kann ich operieren und auf der Intensivstation haben? Wie fokussiere ich das mit dem Geld? Dann haben wir natürlich Lauterbachsche Reform, damals mit Ulla Schmidt, also er ist ja der geistige Vater der DRGs.
Was ist das?
Das sind die Diagnose geregelten Bezahlungen. Das heißt, ich komme rein ins Krankenhaus, das Krankenhaus bekommt einen festen Betrag, egal wie es läuft. Bei in der Onkologie gibt es dann halt Sonderentgelte etc. Deswegen sind ja auch solche Themen wie Hüfte, Herzkatheter und so weiter lukrativ für die privaten Krankenhäuser. Und die Universitäten als Stufe 1, die können Patienten auch nicht abweisen, die bekommen oftmals schlechte Risiken. Also diese Umstellung damals hat es natürlich auch mit verändert. Die Unternehmen, die Krankenhäuser betreiben, müssen Gewinne machen. Und die Gewinne sind halt dann nicht in der Versorgung und die Stellschrauben sind immer gleich. Wir haben jetzt die Situation, dass dann viele Krankenhäuser wohl vor der Insolvenz stehen. Also ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen, aber noch mehr stehen davor. Das Risiko ist des ungeregelten Zusammenbruchs.
Sie waren in Syrien sogar unterwegs in Mission,
ja.
Und haben dort auch mit Mitgliedern der Regierung gesprochen. Was haben Sie da gesucht?
Naja, also ich bin ja auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite war ich ja auch politisch aktiv. Zumindest glaubte ich das, dass ich politisch aktiv bin, und hatte bei meiner ersten Reise in Damaskus einmal die Chancen gesehen, kann ich als Unternehmen im Bereich Onkologie etwas tun. Ich war auch im Krankenhaus, also im onkologischen Krankenhaus. Ich war in der Kinderonkologie, habe also auch die schweren Defizite dort gesehen, der Mangel, die Versorgungsengpässe. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch meine Ex-Partei, die CSU, relativ platt sagte, die Syrer müssen alle zurück, wo ich sagen kann, das funktioniert so nicht. Da gibt es keine Strukturen vollends, die ich da nutzen kann. Und dann hatte ich damals mit dem Vizegesundheitsminister und jetzt dieses Jahr auch am 15. Mai mit der rechten Hand des Außenministers im Außenministerium und dem stellvertretenden Gesundheitsminister gesprochen, ein Rückführungssystem für Menschen zu installieren, die, wenn sie onkologisch erkrankt sind in Deutschland, in der Behandlung sind, aber zurück wollen zu ihren Familien, dass wir ihnen ein System zur Verfügung stellen. Das sieht dann wie folgt aus. Die Patienten werden hier sowieso bezahlt und versorgt. Diese Bezahlung und Versorgung sollte Deutschland auch mitorganisieren in Damaskus, in Syrien, dass sie zurück können zu den Familien. Würde sicher Entlastung bringen im Sinne von Wohnraum, Entlastung vom Bürgergeld, die Therapiekosten wahrscheinlich weniger rein. Es wäre eine Maßnahme, einmal ein System aufzubauen, das betrifft nur wenige, also vielleicht 100, 200 Menschen. Von über 1 Million ist es natürlich nichts, aber wenn ich etwas installieren will, brauche ich keine großen Mengen. Ich brauche keep it simple, einfach, übersichtlich. Dann müssen beide Seiten lernen. Beide Seiten müssen Vertrauen schaffen. Man muss Infrastrukturthemen machen, also wie funktioniert die Abrechnung. Also Hintergrund wäre zum Beispiel so von der Art des Sozialversicherungsabkommen mit den Maghreb-Staaten, Türkei. Das könnte man analog etwas nehmen, abgeändert natürlich.
Mit welchem Ziel? Dass die Leute zurückfahren?
Ja, das Ziel ist, dass also im ersten Schritt Menschen, die zurück wollen, auch zurück können.
Sehen Sie nicht, dass da auch ein Fehler gemacht worden ist von der Bundesregierung, so viele, damals unter Merkel, so viele Leute von dort auch hierhin geholt zu haben?
Ja, ganz klares Ja. Diese unkontrollierte Aufnahme hat jetzt unsere Gesellschaft zugesetzt, verändert und hat jetzt auch eine Eigendynamik entwickelt, die ganz schwierig zurückzudrehen ist.
Die Frage ist halt immer diese Verantwortung. Ich meine, das höre ich ganz oft, auch vor allem in Unionskreisen, finde ich auch gut, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber ganz oft ist diese Verantwortung verbunden nur damit, dass man Geld irgendwo hinzahlt und irgendwas unterstützt und dann in der Hoffnung, dass etwas gemacht wird, so wie wir das wollen. Ja, so, das ist ganz platt jetzt gesagt. Meinen Sie nicht, wenn ich jetzt die syrische Regierung fördern würde, mit Mitteln oder mit Wissen, Know-how ausstatten würde, dass sie auch selber in der Verantwortung sind, ihre Landsleute da vielleicht auch mal zurückzuholen und aktiv anzuwerben oder wie auch immer?
Also das Erste, so wie Sie das sagen, erinnert mich das halt an den Opferstock in der Kirche. Man läuft vorbei, man schmeißt 5 Euro rein. Und jeder, der 5 Euro reinwirft, hat irgendwie seine eigenen Gedanken. Der eine sagt, die Orgel soll gemacht werden, der nächste sagt, das Dach soll gemacht werden, der dritte sagt, in Afrika wollen wir unterstützen. Aber keiner geht hinter dem Geld her. Also das ist genau so, wie Sie beschreiben. Deutschland schmeißt Geld irgendwo hin, betraut seine eigenen Strukturen, also jetzt Entwicklungshilfe, GIZ etc., bedient die eigenen Strukturen. Wenn ich jetzt gucke, man hat das Gefühl, es kommt das Geld kaum an, also es wird dann untereinander gemacht, anstatt dass man einfach pragmatische Themen macht. Also pragmatisch wäre zum Beispiel, man gibt Geld, es ist in Ordnung. Wir haben dann im Norden des Landes die Zerstörungen. Damaskus selber ist extrem nicht zerstört, gar nichts, ist nur an einer Ecke. Aber im Norden sehr wohl. Dann würde ich deutschen Baufirmen, also ich habe ja deutsches Geld, deutschen Baufirmen den Auftrag geben, dort Teenie-Häuser zum Beispiel zu bauen. Also quasi so Übergangsstationen oder wie Friedland früher die Flüchtlinge aufgenommen worden sind, dass man das dort aufbaut. Ganz pragmatisch. Deutschland zahlt, wir machen das dorthin. In den Gesprächen in Syrien, ja, die brauchen auch die Fachleute. Die suchen auch die Leute. Und was ich auch dort gesehen habe, und man sieht es in den Ländern, ob die Leute fleißig sind, arbeiten, machen oder tun. Also das war schon positiv. Also ich war in diesem Jahr in Ägypten und privat im Urlaub und dann war ich jetzt in Syrien. Also da muss ich sagen, in Syrien ist tatsächlich der Zug besser. Also die Menschen sind agiler, es ist auch friedvoller, also es ist ruhiger, es geht gesitteter, es geht kulturell europäischer zu. Also in Ägypten war ich dann doch so konsterniert. Ich bin ja hart im Nehmen. Ich bin ja sonst wo in der Welt auch unterwegs unter schwierigen Umständen. Aber Ägypten war dann doch schon eine eigene Nummer.
Ja, wie würden Sie jetzt zum Abschluss sagen, wie geht's für Sie weiter persönlich?
Ich bin beruflich schwer eingespannt. Die Leute, die kennen mich und wenn jemand eine Frage stellt, so wie Sie, gebe ich dann eine Antwort und je nachdem, wo sie landet, macht sie mehr oder weniger Reaktionen. Ich bin privat, ich bin Bürger, ich bin zurückgefallen als Bürger, werde jetzt dann auch mal als Bürger bleiben. Und dann wird man sehen, was eigentlich noch alles passiert.
Was raten Sie den verbliebenen CSU-Mitgliedern oder auch Funktionären?
Man heißt ja immer, Ratschläge sind Schläge, aber im Gespräch mit Carsten Linnemann habe ich klares Thema vorgegeben. Ich habe gesagt, aus der Koalition aussteigen, ohne Wenn und Aber, und zwar jetzt, zu versuchen, Unionspolitik zu machen.
Aber wenn sie aussteigen, haben sie ja keine Perspektive quasi. Die sind ja nicht in der Mehrheit. Die müssten sie ja irgendwo die andere Mehrheiten suchen.
So ist es, genau.
Man muss hinter der Brandmauer.
Ja, sicher. Die Union verbrennt hinter ihrer Brandmauer.
Okay.
Also diese zu glauben, dass man eine Brandmauer zu jemand anders hat. Man hat um sich selbst die Mauer gebaut, in der man selber verkokelt, untergeht, seinen Geist einschränkt. Eine Demokratie lebt davon, im Dialog, im Auseinandersetzen. Ich muss nicht immer der Meinung des anderen sein, aber ich muss den Menschen respektieren und versuchen, seine Argumente zu verstehen. Ich versuche, meine Argumente auch verständlich rüberzubringen. Man muss versuchen, einen Weg zu finden und ganz klare Ansage, die Union muss auch mit der AfD sprechen, da gibt's gar keine Diskussion. Sie ist gewählt worden und die Union ist nicht die Demokratie. Die Demokratie ist in sich selbst und der Souverän entscheidet, was Sache ist. Und die Parteien haben es zu respektieren. Alles andere ist kein Respekt zur Demokratie. Also das heißt, der Herr Söder, das Bashing vom Herrn Söder an die AfD ist eines der Themen, die mich schwer belasten, habe ich auch geschrieben. Das Bashing ersetzt nicht die eigene Politik. Also das ist, man versucht ständig Farbe über den Mist, der rumliegt, drüber zu streichen, aber es stinkt trotzdem. Und da wird er noch so oft warnen können vor der AfD. Er ist aufgerufen, Politik zu machen, nicht zu warnen. Wenn ich warnen will, benutze ich die Hupe von meinem Auto. Da gibt's genug Warnmeldungen. Ich brauche keinen Parteivorsitzenden oder Ministerpräsidenten, sondern ich erwarte Antworten in vielerlei Dinge jetzt im Unternehmen auf die Wirtschaftspolitik. Was ist seine Antwort auf den Rückzug der Studie von IPCC? Welche Konsequenzen zieht er daraus für die Wirtschaft? Welche Entlastungen bekommen wir aufgrund der Erkenntnis? Weil die Studie hat ja dazu geführt, dass wir im Grundgesetz ja drin haben, dass der Klimawandel uns umbringt. Jetzt ist aber diese Studie, die das Grundgesetz verändert hat, nicht mehr existent. Also wir haben eine evidenzbasierte Situation, die Studie ist zurückgezogen. Es ist ein anderes Szenario da, von heute 1,1, 1,2 Grad. Also muss ich doch eine Konsequenz aus der Erkenntnis machen. Aber ansonsten bin ich keine Partei, sondern eine Religionsgemeinschaft.
Ja.
Aber die Religionsgemeinschaft, da kann ich ja zur evangelischen oder katholischen Kirche gehen. Da brauche ich die CSU nicht. Also da ist die überflüssig. Sie ist flüssiger als flüssig, sie ist überflüssig. Also deswegen ganz klar, handfeste Politik mit Ergebnissen. Und nicht mehr so weiter. Es geht so nicht weiter. Und solange China als Entwicklungshilfeland eingestuft ist, solange wir Entwicklungshilfe nach China bezahlen, solange China auch keine CO2-Belastungsreduktion hat, Amerika auch nicht. Ja, wir wollen es nicht mehr, dass am deutschen Wesen die Welt genießt. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind nicht mehr in der absolutistischen Zeit. Wir sind auch nicht mehr in irgendeiner anderen radikalen Zeit, sondern wir sind jetzt in der Zeit, in dem Deutschland einfach ein Teil der Welt ist, mit seiner Größe, die relativ klein ist. Also deswegen kleines Land mit wenig Menschen, wenig Anteil und der Anteil wird immer weniger und das müssen wir uns besinnen und wenn alles weg ist, ist es zu spät.
Das ist doch ein gutes, warnendes Abschlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war gerne. Sehr interessant, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne einen Kommentar da. Sie können auch gerne Fragen stellen an Herrn Kretzer, er wird mit Sicherheit mitlesen. Und abonnieren Sie auch unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.